Unternehmer Jam Sessions.
Schore für die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session, dem Podcast für alle Menschen, die sich für eine Selbstständigkeit in der Gastronomie, dem Einzelhandel, der Fitnessbranche, dem sonstigen Dienstleistungsgewerbe oder der Franchise-Branche interessieren, sich vielleicht bereits im Gründungsprozess befinden oder in einer der genannten Branchen bereits gegründet haben. Mein Name ist Thorsten, ich bin seit über 14 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hunderte Menschen bei der Realisierung ihres Traumes begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören und hoffe, dass du jede Menge Inspiration, Motivation und Impulse aus dieser Folge von Unternehmer Jam Session herausziehen kannst. Schimmi, schimmi, ja, aber Schimmer scheinbar kein. Mit dieser Denneman Line herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und diese Line ist natürlich nicht auf meinen heutigen Gast bezogen, sondern wenn überhaupt auf mich selber. Ich habe schon mal in Folge 28 dieses Podcasts das Thema Übernahme aufgemacht und möchte es heute noch mal ein bisschen breiter fächern wie ein bekiffter V. Noch mal eine kleine Denneman-Referenz. Und zwar die Sichtweise des Verkäufers dazu nehmen und habe mir deswegen Alexander Mehnert an die Seite geholt im Real Talk, der ein Experte auf dem Feld von Nachfolgen ist. Und wir führen ein ganz, ganz, ganz interessantes Gespräch über das Thema Nachfolgen und warum Nachfolge das neue Gründen ist. Also gönnt euch den Real Talk und dann hören wir uns nochmal ganz kurz im Outro wieder. Ich freue mich, dass Alexander Mehnert den Weg nach Köln gefunden hat. Und wir kennen uns schon relativ lange, zumindest in meinem Gedächtnis kennen wir uns relativ lange. Wir haben uns zuletzt wieder getroffen beim Deutschen Franchise-Verband bei der letzten Tagung 2023. Wir sind in 2023, genau 2023 war das. Da haben wir uns wieder getroffen und dachte ich, Mensch, den hätte ich total gerne in meinem Podcast. Das ist ja eine Franchise-Koryphäe. Ich habe dich zumindest so abgespeichert. Und wir sind auch ins Gespräch gekommen und du kannst es mich Gott sei Dank auch noch. Und ich habe überlegt, wo wir uns kennengelernt haben. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist bei Schülerhilfe gewesen. Ist es Schülerhilfe gewesen oder dürfen das nicht nennen, den Namen, weil du guckst so irritiert?
Ich versuche immer noch Koryphäe auszusprechen.
Koryphäe, ja. Ich hab auch lange geübt.
Ja, Koryphäe ist witzig, weil du bist im Grunde der Erste, der mich im Bereich Finanzierung mit Franchising überhaupt in Kontakt gebracht hat. Also damals habe ich meine ersten Schritte gemacht. Das muss Ende 2010, Anfang 2011 vielleicht gewesen sein.
Okay, ja,
das ging mit Franchising los und du warst derjenige, der für die Schülerhilfe die Finanzierung gemacht hat. Bist du selbst dich dann, darf man immer grün sagen?
Natürlich darf man das sagen.
Immer grün selbstständig gemacht hast und hast gesagt, übergibst es an deinen Nachfolger.
Matthias Menke, schöne Grüße. War es ja dann auch, ne?
Dr. Matthias
Menke. Dr. Matthias Menke, so viel Zeit muss sein. Aber von da richtig verortet, du warst damals verantwortlich für den Franchise-Bereich bei der Schülerhilfe. Bist dann aber offensichtlich ja auch weggegangen. Du bist jetzt selber, ist das richtig, Franchise-Nehmer für Kern, für die Region Köln-Bonn?
Genau. Soll ich mal was sagen, was so passiert ist? Also die wesentlichen Stationen waren, ich war ein paar Jahre bei der Schülerhilfe, da haben wir uns dann, ich denke, den Laden ganz gut aufgeräumt, viele neue Finanzierungen, viele Nachfolgen geordnet, ne? Weil das Unternehmen war ja nun seit 74 unterwegs, ich glaube seit Ende der 70er im Franchising und da standen viele Nachfolgethemen an und als wir das ganz gut auf der Reihe hatten, hatte ich dann die Chance bei Theke Schwendtner in die Geschäftsführung und dort mit Schwerpunkt Franchising auch zu gehen. Ja, und dann kamen ein paar Entwicklungen, Familienunternehmen halt auch begleitet, Nachfolgethemen. Ja, und heute bin ich bei Kern Franchise-Partner, also als Unternehmer selbst, bin aber auch, weil wir überhaupt gar keine Angestellten haben, habe ich die Hand gehoben, als es darum ging, wer kümmert sich eigentlich um die Franchise-Themen bei uns. Und insofern bin ich quasi auch Franchise-Manager im Nebenjob.
Also für den Franchise-Geber auch? Also für,
ja,
okay, witzig. Genau. Okay.
Wobei das bei uns alles sehr eng geteilt ist. Also wir haben nicht die klassischen Strukturen. Wir hatten mal eine Angestellte, das musste aber formal so sein, weil das eine Werkstudentin war.
Okay.
So, und alle anderen sind bei uns tatsächlich vollkommen frei und unternehmerisch tätig.
Okay, wie viele Standorte habt ihr?
30.
30,
30 okay. In Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und Kooperationen, es wächst zurzeit stark in Polen, Ungarn, Und weitere Gespräche im europäischen Ausland sind geplant.
Ja, ist irgendwie erstaunlich. Man trifft viele Leute, die im Franchising gearbeitet haben, die auf einmal selber Franchise-Nehmer werden. Also kenne ich wirklich sehr, sehr viele tatsächlich.
Ist im Grunde ja auch eigentlich eine logische Folge. Wenn du den ganzen Tag darüber sprichst, also du sprichst ja den ganzen Tag mit Franchise-Nehmern, die dort erfolgreich sind. Du erklärst, warum es funktioniert und wie es funktioniert und sprichst über eins der erfolgreichsten Vertriebsmodelle, die es gibt, Vertriebskonzepte, dann bleibt das eigentlich nicht aus.
Ja, hättest du aber auch Franchise-Nehmer bei der Schülerhilfe werden können oder bei Tierke Schwendtner. Aber hast du ja dann für Kern entschieden. Also gab es einen Grund für, weil ich das Thema Übernahme dann jetzt eigentlich letztendlich einfach irgendwie gepackt hat?
Nee, es war Zufall. Ich habe nachdem ich bei Dirk Schwendtner aufgehört habe, weil sich da auch die Nachfolge familiär gut geregelt hat, habe ich interimistisch in der Konfiserie, also habe ich mich um Schokoladen gekümmert, da wollten wir franchisen, dann kam Corona und das hat natürlich auch bei mir so einiges durcheinander gewürfelt. Ich habe dann viele, viele Gespräche geführt, habe ja ein großes Franchise-Netzwerk und irgendwann habe ich festgestellt, oh, du bist jetzt über 50. Du möchtest ja eigentlich nicht mehr so gerne sagen lassen, was du tust und wie du es tust. Und als Geschäftsführer, wenn du angestellt bist, folgst du ja genau den Gesellschaft an. Ne? So vorher als Bereichsleiter, mhm. Franchising, konntest du ja immer noch so deine Wege finden. Da habe ich mich dann irgendwann entschieden, nach einem Gespräch, dass ich das nicht möchte. Dann habe ich mich im Franchising umgeguckt und wie es war, ich habe kurz vorher den Nils Körber, den Gründer von Kern, gesprochen, weil der sich über ein paar Franchise-Themen mit mir austauschen wollte. Und der kam irgendwie auf mich zu und sagt, Mensch, Herr Mehnert, hast du nicht Lust? Bei uns wird der Standort Köln frei. Und Sie haben ja doch ein paar Nachfolgen begleitet. Und da habe ich gesagt, nein, da habe ich doch keine Ahnung. M&A-Geschäft, das sind doch die Jungs mit der schwarzen Rolex, die dann in Frankfurt sitzen. Berlin sind ein paar, aber... Und er sagt dann, nee, ist ganz anders. Wir sind im Mittelstand unterwegs und wir suchen Leute, die Erfahrung haben. Dann fing er an, er hatte mir einen Spiegel vorgehalten, hat gesagt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie ein paar Dutzend, vielleicht 100 Franchise-Nachfolgen gemacht. Sie haben Private Equity gelernt bei der Schülerhilfe, also zumindest den Kontakt, was es bedeutet, für ein Unternehmen dort zu sein. Und Sie haben interessante Erfahrungen beispielsweise in einem Familienunternehmen wie Dirk Schwendtner erlebt. Oder sagt er, hast du recht? Eigentlich hat mir das auch immer Freude gemacht und habe ich nicht lange überlegt und mich dafür entschieden, dann hier die Partnerschaft einzugehen.
Seit wann bist du dann jetzt Partner?
Die Entscheidung ist vor 2,5 Jahren gefallen. Bevor es dann richtig losging, waren das waren gut 2 Jahre,
okay,
die ich jetzt dabei bin.
Ja, schön. Und wie ist es so als selbstständiger Unternehmer?
Cool.
Cool.
Das eine ist ja die Tätigkeit. Also die Selbstständigkeit gefällt mir gut. Ich habe natürlich auch die Höhen und Tiefen mitgenommen. Wir arbeiten im Projektgeschäft. Wenn sich dann mal was verschiebt und du hast geplant, dass es funktioniert, dann lernt man schon, dass man auch mal einen langen Atem braucht. Aber ich bin heute komplett ausgelastet. Das ist großartig. Das Schöne ist, es ist halt Projektgeschäft. Das, was ich auch in meinem Leben immer geliebt habe, Dinge anzufassen, zu Ende zu bringen und sich neuen Dingen zu widmen. Und das haben wir hier. Ich habe jeden Tag unfassbare Geschichten, Lebensgeschichten, emotionale Geschichten und auch Geschäftsmodelle, von denen man gar nicht ahnt, dass es die gibt. Und ich liebe das. Ich will nichts anderes mehr machen.
Ja, kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was das Geschäftsmodell von Kern ist? Also klar geht es um Übernahmen, aber wen berät ihr, die Übergeber, die übernehmen wollen, beide?
Wichtiger Punkt. Also im Grunde machen wir genau 3 Dinge. Also wir machen 1 und das sind immer Unternehmensnachfolgen im Mittelstand, das ist wichtig. Wir sprechen hier immerhin über 90% der deutschen Wirtschaft, ist in Deutschland im Mittelstand, organisiert nicht, aber findet sich da wieder. Und wir begleiten Unternehmen in der Nachfolge in 3 Themen. Das ist die innerfamiliäre, meistens der Generation Nachfolge. In der Regel ein hochemotionales Thema, was sich über lange Themen zieht und vor allen Dingen Klarheit braucht. Wir stellen fest, dass viele innerfamiliäre Nachfolgen so gar nicht mehr gewollt werden, von der einen oder manchmal auch von beiden Generationen. Sprechen wir auch viel über Unternehmenskäufe und Verkäufe. Also ein Großteil sind dann, dass diese Unternehmen an den Markt kommen und wir über Unternehmensverkäufe sprechen. Das heißt, wir suchen jemanden, der dazu passt, und das sind nicht nur Zahlen, sondern es geht auch viel um Werte. Und ein Gutteil dessen, was wir machen, ist auch für Interessenten, die sich Unternehmen kaufen wollen, passende Unternehmen zu finden.
Ja, und da hast du im Vorgespräch einen schönen Satz gesagt. Übernehmen ist das neue Gründen. Passt ja jetzt quasi genau zu der letzten Gruppe. Also ein Gründungsinteressierter kann sich ja die Frage stellen, hey, ich mache was Eigenes. Ich gehe vielleicht in ein Franchise-System, da kann auch überlegen, ich übernehme einen bestehenden Standort oder öffne einen neuen Standort. Und aber bei dir ist ja die Leidenschaft für das Übernehmen offensichtlich. Deswegen dieser Slogan ist auch sehr schön. Also Marktmerken ist schon mal der Folgentitel. Übernehmen ist das neue Gründen.
Nachfolgen.
Ach, Nachfolgen.
Sogar. Nachfolgen. Übernehmen hat ja was Einseitiges. So, und ich glaube, noch besser trifft es Nachfolgen, okay, ist das neue Gründen. Weil es halt auch was beschreibt. Also ich habe großen Respekt vor Gründern und ich treffe ja viele Gründer, die vor 30, 40, 50 Jahren oder Generationen davor gegründet wurden. Die aber über Jahrzehnte diese Unternehmen aufgebaut haben. Heute ist ja das Gründen so en vogue und das ist total cool und du musst hier was gründen und da was gründen. Es gibt Gründerzentren, aber es gibt keine Nachfolgezentren. Und wenn man sich anschaut, wir haben jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir
Absolut.
Haben mit der Kernstudie haben wir jetzt das dritte Mal 79 IHK-Kammerbezirke uns angeschaut und stellen fest, dass also von 5 Unternehmern 3 innerhalb der nächsten 5 Jahre in das relevante Nachfolgealter kommen, also dann 55 oder deutlich älter sind. Und da stehen Nachfolgen an. So, und wenn man sich das anschaut, das ist nicht nur eine große Chance, sondern auch ein großes Risiko, wenn man das nicht, wenn die Nachfolge nicht geregelt ist. Ich spreche jetzt nicht von dem Einzelhandel, der hochindividuell geführt wird, sondern ich spreche von Unternehmen, die heute einfach zusperren, weil sie keine Nachfolge haben. Das ist ganz schlimm im Handwerk. Gerade bei kleineren Unternehmen, aber es findet sich auch bei größeren Unternehmen immer häufiger der Fall, dass Unternehmen, die sich nicht ordentlich vorbereiten, dass sie schließen müssen. Und das finden wir immer gruselig. Wir feiern nicht den M&A-Deal, sondern wenn wir eine Nachfolge feiern, feiern wir immer ein Unternehmen gesichert.
Okay, aber gibt es da irgendwie eine Erklärung für oder habt ihr eine Erklärung dafür, warum dann, also ich sage es einfach provokant vielleicht, Leute sich eher entscheiden, selber neu zu gründen, neu zu machen, als in eine Nachfolgeregelung reinzugehen? Liegt es eher an denen, die abgeben wollen, dass die sich nicht, weil du hast gerade gesagt, die bereiten sich einigen vielleicht nicht gründlich genug drauf vor oder zu spät oder dann ist es so eine Hauruck-Aktion?
Der klassische Unternehmer, und es tut mir leid, dass ich nicht jetzt immer Unternehmerin und Unternehmer sage, wir sind zu über 90%, ist es in Deutschland Männer dominiert, ja, obwohl die Frauen natürlich im Hintergrund meistens den Laden gut im Griff haben, aber nach außen hin sind es die Unternehmer, die das Unternehmen repräsentieren. Mag man jetzt für richtig halten oder nicht. Ich glaube, es liegt daran, dass die Nachfolge zu wenig Thema ist, weil es halt sehr schick ist, Fördermittel zu haben. Wir haben diese wahnsinnig tollen Gründerzentren, die überall eröffnet werden. Es ist total schick, wenn man mal ein Unternehmen gegründet hat und den schnellen Exit macht. Millionär, mehrfacher Millionär mit 25, 35, das sind die Geschichten, die verbreitet werden. Und ich glaube, es ist viel zu wenig, dass man darüber spricht, wo ist die Nachfolge geregelt. Ich habe bei einer Tagung, die wir hatten in einem Wirtschaftsministerium in Rheinland-Pfalz, haben wir zum Beispiel auch darüber gesprochen, wo eigentlich die Probleme liegen. Und es stellte sich dar, dass wahnsinnig viele Lösungen von den IHK, von den Ministerien, von den Wirtschaftsförderungen geschaffen werden, ab dem Zeitpunkt, wo klar ist, wer übernimmt. Da werden Fördermittel, da werden Coaching-Programme gemacht und so weiter. Aber das Bewusstsein machen, dass ein Unternehmen zur Nachfolge ansteht, das ist bei vielen nicht da, weil sie halt wirklich mit 50, 55 voll im Job stehen, das lieben, was sie schon seit 10, 20, 30 Jahren machen und sich eigentlich gar nicht vorstellen können, dass sie irgendwann aufhören müssen. Und wenn es dann an irgendeinem Zeitpunkt soweit ist, dann muss das ganz schnell gehen. So, und dann wird es halt auch nochmal schwieriger. Und das ist halt dieses Bewusstsein machen, langfristig zu planen, Entscheidungen jetzt noch nicht zu treffen, aber vorzubereiten, vielleicht das Unternehmen für eine Nachfolge vorzubereiten. Das sind durchaus Themen, die überhaupt nicht präsent sind.
Ja, und da unterstützt ihr dann auch als Kern?
Ja.
So Nachfolgen vorzubereiten?
Genau, also ich denke, so wir als Kernberaterinnen und Berater helfen genau dort, wo es um den Unternehmenskauf, Verkauf oder die Generationennachfolge geht, wenn sie ansteht. Tatsächlich ist es aber so, dass wir auch über unsere Homepage wahnsinnig viele Webinare, Informationen, Themen anbieten, mit denen sich Unternehmerinnen und Unternehmer schon frühzeitig auseinandersetzen können, zu sagen, wie lange dauert es eigentlich, wenn ich mein Unternehmen verkaufen will? Welchen Vorlauf brauche ich eigentlich? Es gibt ja möglicherweise steuerliche Dinge zu regeln, die dann 5 bis 7 Jahre vorher schon mal geregelt sein müssten, damit es nachher funktioniert. Es geht auch um strukturelle Themen. Die meisten Unternehmer haben beispielsweise sagen, dass sie gar keinen Vertrieb brauchen. Ja, sie sind selber der Vertrieb, weil sie den ganzen Tag nichts anderes machen, als ihre Netzwerke zu nutzen, neue Geschäfte zu machen. Aber das ist natürlich ein Wissen, was die tief im Bauch mit sich tragen. Das ist irgendwie tief in der DNA, aber das muss man transportabel machen. Vielleicht kurzer Exkurs zum Franchising. Genau wie du im Franchising natürlich auch dein Know-how-Handbuch erstellen musst, müssten die im Grunde auch ihr Unternehmen transaktionsfähig, verkaufsfähig machen. Das heißt, das Wissen, was besteht, auch weitergebbar gestalten. Ja, und da gibt es Verschiedenes.
Ja, aber das ist ganz spannend, weil ich hatte jetzt in irgendeiner der letzten Podcast-Folgen haben wir da auch drüber gesprochen. Also das Thema Übernahme war schon öfters mal Thema hier auch in dem Podcast und auch bei mir in der Finanzierungsberatung kommt es auch vor. Also ich habe ja dann typischerweise denjenigen, der kaufen möchte, der übernehmen möchte. Und ich erlebe es ganz häufig, also wie unprofessionell dieser ganze Prozess einfach gemanagt wird. Und aus der Finanzierungssicht heraus ist das ja das pure Grauen einfach. Ich habe den Fall jetzt schon 100 Mal wahrscheinlich in diesem Podcast erzählt. Ich hatte hier eine Gastronomieübernahme. Und der Käufer war relativ gut vorbereitet, aber offensichtlich der Verkäufer nicht. Der wollte wahrscheinlich auch ad hoc, übersprungsartig, wollte der auf einmal schnell verkaufen. Und da waren wir mitten im Prozess drinne und auf einmal ruderte er dann so zurück, was den Kaufpreis angeht, weil er zum Beispiel vergessen hatte bei der Kaufpreisbildung, den Kaufpreis muss ich ja versteuern. Das ist ja irgendwie doof. Brauche ich ja viel mehr Geld, weil ich muss ja Steuern zahlen. Und dann waren das andere und solche Dinge. Und das ist, du merkst doch immer, wenn du dann sagst, ja, gib mir mal, es fängt ja bei so Kleinigkeiten an, deine betriebswirtschaftlichen Auswählungen, Jahresabschlüsse. Ja, habe ich alles noch nicht. Da frage ich mich immer, aber du willst schon verkaufen. Das spiegelt ja so ein bisschen das wieder, was du auch sagst, dass einfach auf der Seite des Abzugebenden da schon nicht professionell agiert wird.
Das kann man aber auch verstehen.
So. Ja, weiß ich immer nicht. Also wenn ich da verkaufen will.
Naja, es ist, wir sprechen ja in den meisten Fällen von deinem Lebenswerk.
Ja, absolut.
So, und Nils Körber beschreibt das super, der hat sein Buch Loslassen. Da beschreibt er zum Beispiel, vergleicht er das mit dem Lagerfeuer. Ja, der Unternehmer hat seine Mitarbeiter, quasi seine Familie. Und seine Familie am Lagerfeuer versammelt und durch sein Tun ernährt er die, wärmt er die Menschen, schart er sie um sich. Und das ist natürlich ein Stück weit Lebenswirklichkeit geworden. So. Und insofern ist das, was im Unternehmen, das ist halt so und das funktioniert hervorragend. Und wenn er es dann abgeben will, versteht er häufig nicht, warum nicht jeder sofort sein Unternehmen versteht. So, und das ist der Punkt, wo wir dann als Berater tatsächlich reingehen und zu sagen, so, jetzt versuchen wir, diesen Prozess zumindest im Beginn mal zu entemotionalisieren, was de facto nicht möglich ist. Aber zu sagen, hör mal, du hast deine Vorstellung, das hat ein Leben lang funktioniert, du hast deinen bescheidenen oder großen Wohlstand genährt, du hast deine Familie sicher durchgebracht, also du hast alles geschafft, aber jemand, der es kauft, muss es verstehen. Also bereiten wir das so vor mit einem Exposé, dass wir es erklären. Das ist häufig übrigens auch ein sehr emotionaler Prozess, so ein Exposé aufzubauen, weil er seine ganze Firmengeschichte, seine Unternehmergeschichte nochmal erlebt. Und ganz wesentlich, der erste Schritt ist eine solide Unternehmensbewertung, wo man sagt, was sind die Werte, nach welchen Kriterien bewertet man das? Was sind die Punkte, die sind betriebsnotwendig, was ist vielleicht nicht ganz so betriebsnotwendig, um am Ende eine Basis zu haben, um eine vernünftige Kaufpreisvorstellung zu entwickeln. die natürlich dann im Prozess auch sich dynamisch weiterentwickelt. Ne, je nachdem, wie das Unternehmen sich die nächsten, also während des Verkaufsprozesses entwickelt, welche neuen Chancen sich auftun, vielleicht auch welche Überraschungen man noch an der einen oder anderen Stelle findet. So, und auf dieser Basis entwickeln wir dann eine Strategie und dann kann man gemütlich losgehen. Oder halt auch ein bisschen engagierter, ne, aber am besten immer ohne Druck. Ja, und das war eine lange Antwort auf das, was du sagtest. Und darüber hinaus gibt es natürlich viele Menschen, die sagen, ich kann selber besser. So, da weißt du als Berater klar, ja. Ich brauche keinen Berater, kann ich selber, hab Erfahrung. So, und wenn du das nicht den ganzen Tag machst, ist es genau wie der Steuerberater, der nicht regelmäßig Unternehmensbewertungen macht, der tut sich schwer mit einer vernünftigen Unternehmensbewertung. Das heißt nicht, dass er es nicht kann, aber jemand, der den ganzen Tag Unternehmensbewertung macht, wird wahrscheinlich näher an der Wirklichkeit liegen. So, und so ist es dann bei uns auch. Wenn wir auf Menschen treffen, die eigentlich schon alles wissen, geht es darum, Vertrauen aufzubauen und zu sagen, so, ich hole dich jetzt erstmal ab. Es gibt Dinge, die ich gut kann. Und das, was du dein Leben lang aufgebaut hast, ist das, was du kannst. Und ich begleite den Prozess tatsächlich. Erklären musst du es am Ende.
Ja, ja, aber es ist wirklich spannend. Wie gesagt, ich kenne dich ja jetzt schon relativ lange und ich habe mich, muss ich geschehen, zu meiner Stand überhaupt jetzt nicht mit Kern auseinandergesetzt. Und weil ich saß dann auch mit jemandem zusammen, wir haben echt überlegt, gibt es denn nicht irgendwas, wie man Verkäufern wirklich helfen kann? Weil ich mir auch überlegt, es gibt überhaupt keine Checklisten, also ich kenne zumindest keine für, also gibt es für Leute, die ein Unternehmen kaufen wollen, da gibt es ja 1000 Milliarden Checklisten, worauf musst du achten und so weiter und so fort. Aber umgekehrt habe ich zumindest nichts gefunden, ist mir auch nicht untergekommen, dass man Leute an die Hand nimmt und sagt, hey, wir begleiten dich, dass das überhaupt erstmal verkaufsfertig wird. Und jetzt, aber bei euch, du sagtest ja, ihr seid für den Mittelstand da, Branchen offen, vermute ich jetzt mal, oder habt ihr da irgendwie Schwerpunkte, was Branchen angeht? Und ab wann lohnt es sich? Es muss irgendwie eine Mindestumsatzgröße sein, also dass man sich an euch wendet, wenn man sein Unternehmen, wenn man eine Nachfolge sucht.
Bevor wir auf die Branchen gehen, ja. Nochmal eins, vielleicht ist das der Beginn einer sehr spannenden Zusammenarbeit hier. Tatsächlich Richtig. Findet jeder auf unserer Homepage, ob Käufer, Verkäufer, Generationswechsel, findet über Webinare, findet Listen, findet Möglichkeiten. Wir können da alles zur Verfügung stellen. Und ich glaube auch, dass sich da viele Leute auch auf Beraterseite schlau machen. Das ist auch gut.
Ich weil offensichtlich
das,
nicht, aber...
du kannst das ja noch nachholen. Aber das ist alles da.
Ja, okay.
Das ist alles da, aber die Liste allein ist es ja nicht, sondern... Basis der Zusammenarbeit mit unseren Mandanten ist immer Vertrauen. Zum Beispiel haben wir auch keine festen Vertragsbindungen. Es ist beidseitig, jederzeit kurzfristig auch der Vertrag zu beenden, weil wir sagen, das ist entscheidend. Listen kannst du überall füllen, aber den Prozess zu begleiten, vertrauensvoll und auch das Emotionale tatsächlich zusammenzufügen, das ist das Spannende. Nochmal einen Schritt weiter jetzt, das war mir noch wichtig zu sagen, wo du sagtest Branchen. Nee, der Mittelstand ist vollkommen bunt. Also das ist, wir prüfen in den Gesprächen, A, ist der Verkaufswunsch wirklich da? Ich persönlich gebe kein Angebot ab, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass jemand wirklich verkaufen will, sondern nur mal guckt, weil das bringt nichts. Da ist viel Aufwand und dann machen wir nicht zusammen. Also ist der Verkaufswunsch da, schauen wir uns auch an, ist das Unternehmen auch verkaufsfähig. Im Zweifelsfalle muss man dann nochmal einen Schritt zurück machen und guckt sich das nochmal 1, 2, 3 Jahre an und dann gibt es ein paar Lösungsmöglichkeiten. Da haben wir auch durchaus im Netzwerk Hilfestellungen, die wir anbieten können, das Unternehmen dann zu gestalten. Ist es dann so oder passt es dann tatsächlich? Sprechen wir aufgrund des doch relativ aufwendigen Prozesses, den wir haben, neben den Pro-Bono-Fällen, die jeder von uns begleitet, geht es vor allen Dingen dann um Verkaufsgrößen, die 800.000, 1 Million. Das ist so der Beginn, wo es sich dann auch mit diesem aufwendigen Prozess lohnt. Ne? Ich sagte ja, Unternehmensbewertung, Exposé-Erstellung, anonyme Käuferansprache, Auswahl, Management-Meetings und dann die ganzen weiteren Schritte, die dann in den Verkauf münden. Ja, und Größenordnung, ich denke, 10, 20 Millionen ist durchaus gängig bei uns, die Größenordnung. Wir haben durchaus aber auch schon bei unseren 2000 Nachfolgen, die wir insgesamt in der Gruppe begleitet haben, sind auch Projekte, die deutlich größer sind.
Ja, aber jetzt fielen die Regeln eher nicht, also jetzt für einen Gastronomiebetrieb wäre das jetzt nicht relevant oder interessant, aus eurer Sicht mit ihm zusammenzuarbeiten, wenn er sagt, ich möchte, keine Ahnung, was macht er, 1 Million, sagen wir mal, Umsatz im Jahr, der den abgeben möchte.
Die Frage ist, was auf der Ertragsseite dagegen steht. Also wenn das passt für Abgebenden und Berater und wenn die Erwartungen dann auch im Rahmen dessen liegen, wo man sagt, da arbeitet man zusammen, ist durchaus relevant. Also ich weiß nicht, was verdient er, dieser, den du vor Ort
hast? Keine Ahnung, war jetzt ein fiktives Beispiel. Was haben wir da, 15% Umsatzrendite, sagen wir mal, was hat man dann?
Ja, dann kann das aber schon in den Bereich kommen, wo es interessant wird. Ja, das ist, also das haben wir durchaus auch im Portfolio. Es muss halt passen. Mhm. Es muss halt passen. Ich würde jetzt nicht pauschal sagen, machen wir nicht. Wenn das ein gutes Konzept ist, eine tolle Vertrauensbasis ist, das Unternehmen auch gut geordnet ist, dann spricht da überhaupt nichts gegen. Punkt.
Ja. Und ihr vermarktet das dann auch quasi, also mit denen ihr zusammenarbeitet, ja, und bringt es dann quasi in den Markt rein. Welche Plattform nutzt ihr da? Also kann man bei euch auf der Internetseite gucken oder macht ihr?
Ja, natürlich arbeiten, also das Entscheidende ist, dass wir in der überwiegenden Anzahl der Mandate, die wir kernseitig begleiten, arbeiten wir anonym erstmal, um einfach den Wettbewerb nicht aufzuscheuchen, um auch keine, um auch ein bisschen Spreu vom Weizen zu trennen. Gehen wir neutral in den Markt mit einem kurzen Teaser, beschreiben anonym das Unternehmen, versuchen so zu beschreiben, dass der Wettbewerb nicht sofort erkennen kann, um wen es sich handelt. Und erst nach Freigabe des Exposés und nach Austausch der Vertraulichkeitserklärung lernen die beiden sich dann auch kennen. Und da sprechen wir durchaus viele an. Wir haben selbst, ich glaube, weit über 10.000 registrierte Käufer mit Kaufinteressen, also sowohl vom MBI, das ist der Einzelne, der sich ein Unternehmen kaufen will, Management Buy-in, Neudeutsch, bis über strategische Käufer, auch Finanzinvestoren, die eine oder andere Private Equity Unternehmung ist auch dabei. Da schauen wir da, haben die Kaufkriterien abgebildet, die dazu passen, sprechen die auch wieder anonym an, arbeiten natürlich über Plattformen, da ist es natürlich unsere eigene Homepage und die einschlägigen, wie beispielsweise die Plattform des Handelsblatts, DUB, oder auch das oder auch über NextChange, wo es sich anbietet. Und dann gibt es noch ein paar sehr spannende Plattformen, die aber eher im Hintergrund agieren, die sich auf diesen doch enormen Markt konzentrieren. Also ich habe jetzt im Juli ein Projekt abgeschlossen, da hatten wir 750 verschiedene Kontakte, die sich für dieses Unternehmen interessierten. Am Ende kann es nur einen geben. Ah, nicht ganz, in diesem Falle waren es sogar zwei. Da haben sich ein strategischer Investor und ein MBI zusammengefunden. Das war irgendwie ein ganz guter Zufall. Aber ansonsten hast du genau eine Partei, die kauft. Kann man das so sagen? Und dann muss man halt sehen. Und der Unternehmer kann sich nicht erlauben, 750 Kontakte sich anzuschauen, sondern Ziel ist schon, dass wir maximal mit 5, 10, in Ausnahmefällen mit 5, 10 interessierten Kaufparteien dann wirklich in intensivere Gespräche gehen.
Sehr, sehr spannend, also sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell. Wenn wir uns doch mal die andere Seite angucken, also die, die sich für Kauf interessieren, könntest du da mal irgendwie so 3, 4, 5 Vorteile nennen, warum es Sinn macht, über eine Übernahme nachzudenken? Vielleicht auch im Vergleich zu es selber irgendwie auf der grünen Wiese zu gründen?
Wahrscheinlich ist es am Ende, wenn die Gründung auf der grünen Wiese funktioniert, ist der finanzielle Aufwand wahrscheinlich ähnlich. Wenn die Gründung nicht funktioniert, hätte man besser was anderes getan, aber das weißt du nachher. Ich denke, das Interessante ist, genau wie im Franchising, ist es auch hier, um ein Unternehmen zu kaufen mit einem erprobten Geschäftsmodell. Das funktioniert, dafür hat es natürlich dann auch einen anderen Preis. Und das ist schon mal, das ist einfach interessant, gerade bei der Klientel, die beginnt, sich Unternehmen zu kaufen. Das sind ja sehr häufig Menschen, Frauen wie Männer, die irgendwo zwischen 40, 50, vielleicht 55 Jahre alt sind und sagen, ich will aus der Tretmühle raus, ich möchte jetzt Unternehmer werden. oder Unternehmerin. Das sind, ja, und die kaufen halt dann tatsächlich ein Modell, was funktioniert. Und das, was spannend ist, die Zusatzrendite heben sie natürlich dadurch, dass sie sagen, ich bringe neues Wissen in dieses Unternehmen ein, was häufig eingefahrene Wege hat, was vielleicht noch nicht ganz so digitalisiert ist, was vielleicht noch nicht so ganz die richtigen Wege gefunden hat, auch komplett neue Absatzwege oder vielleicht auch neue Produkte mitzuentwickeln. Also da kommt ja viel Know-how dann auch neu ins Unternehmen.
Ja, unterstützt ihr ihn quasi auch dabei oder sie, die das übernehmen möchte, also zu aufzuzeigen, wo ist denn das Potenzial jetzt überhaupt noch bei dem Unternehmen, was du übernimmst oder möglicherweise unternimmst?
Das Interessante ist, die Unternehmer nennen dir das ja selber.
Ja.
Die sind ja alle blitzgescheit und ein wesentlicher Teil, wenn wir so die ersten Gespräche führen, ist, ach, hätte ich noch machen können. Ach, das wollte ich eigentlich auch anfangen. Und Herr Mehnert, das müssen wir auch noch machen. Also die wissen ja genau, was noch an Potenzialen zu heben ist. Aber da ist dann häufig, hatte ich keine Lust. Können
also du meinst, dass die abgeben?
Die abgeben, ja. Ne? Also die machen dir eine Riesenliste an Potenzial, was sie aufzeichnen können. Und dazu gibt es dann noch natürlich die Käufer, die mit ihren Ideen kommen. Und überall da, wo das vielleicht noch nicht ganz klar ist, haben wir auch einen Partner, mit dem wir KI-gestützt auch nochmal Wertsteigerung fürs Unternehmen vornehmen können. Ne, weil wir dort über einen Partner, das wäre nochmal ein eigener Podcast wert, den kann ich übrigens mal vorstellen.
Ja, gerne.
Den sagen wir aber jetzt nicht. Erstmal muss man einen Kern kennenlernen. So, und da geht es dann wirklich um Themen, wie bringt man alternative Vertriebswege, KI-gestützte Produktentwicklung nochmal zusammen, um komplett neue Wege für Unternehmen zu entwickeln. Entweder um ganz neue Wege zu gehen, wenn es dem Unternehmen nicht so gut geht, oder aber ein funktionierendes Unternehmen, was können die noch an neuen Geschäftsmodellen zusätzlich aufbauen oder Produktlinien und so weiter.
Ja, wo siehst du typische Risiken vielleicht bei einer Übernahme? Also jetzt wieder aus Sicht von demjenigen, der übernehmen möchte?
Gute Frage. Neben den ganz klassischen Themen, wo möglicherweise das Wissen nicht richtig transportiert wird und man an der einen oder anderen Stelle überrascht ist, weil man vielleicht auch selbst nicht als Käufer in diesem Markt unterwegs ist, liegt es vor allem darin, dass man sich vielleicht selbst ein Stück weit übernimmt. Also
häufig hört man ja, das spielt, glaube ich, da auch so ein bisschen mit rein, dass das Unternehmen zu stark eigentlich an der Unternehmerpersönlichkeit hängt. Aber da hast du ja ganz am Anfang schon gesagt, wie wichtig es ist, das, was man, hat es ja auch verglichen mit dem Franchise, da wie so ein Handbuch zu erstellen, dass das, was der Unternehmer tagtäglich im Kopf hat, dass das auch verschriftlich oder digital irgendwie verfügbar ist.
Oder halt geordnet übergeben wird. Also dadurch, dass der abgebende Unternehmer noch ein Stück weit das Unternehmen begleitet.
Ja.
Zwei, drei, sechs Monate.
Prozess?
Ja, zwei, drei, sechs Monate häufig in voller Anwesenheit und danach zwei, drei, vier, fünf, wie auch immer, in Jahre in beratender oder Beiratstätigkeit. Also das ist durchaus üblich. Naja, ich glaube, wenn das Unternehmen, das Geschäftsmodell gut aufgestellt ist und verkäuflich ist und die Finanzierung steht, das ist natürlich auch wichtig, so ganz ohne Eigenkapital, aber da bist du der Fachmann, ist es dann häufig schwierig. Ne? Und man finanziert ja leider häufig auch zu wenig, weil es gerade so passt. Das ist dann natürlich tödlich, wenn es mal nicht so schnell geht oder mal so eine Corona vorbeikommt.
Kommt aber natürlich nicht vor, dass man zu wenig finanziert, ne? Um das nochmal.
Bei dir nicht, nein. Nee. Aber es gibt ja so Leute, die das machen oder die alleine finanzieren. Also das sind die Themen. Ich glaube, das, worüber sich ein potenzieller Käufer, eine Käuferin klar sein müsste, ist, ich bin nicht angestellt, ich muss meine eigenen Entscheidungen treffen und müssen sich wirklich intensiv mit dem Gedanken auseinandersetzen, was ist Unternehmertum.
Und die Unternehmer, Frage, die sich eigentlich jeder stellen muss, ne? Der in die Selbstständigkeit geht.
Da gibt es natürlich auch verschiedene Modelle. Wir haben eingeführt, dafür wurden wir auch ausgezeichnet mit dem Innovationspreis, mit dem, wie heißt der Check? Mit dem Unternehmercheck, den wir anbieten.
Okay, aber gibt es ja mehrere. Ich weiß nicht, welchen ihr anbietet.
Über unsere Homepage. Okay. Selbst entwickelt haben wir einen Unternehmercheck.
Mach ich lieber nicht, wer weiß, was dabei rauskommt bei mir.
Nee, du bist es ja schon. Insofern, nachher ist zu spät. Vorher ist gut, dass man da nochmal schaut.
Okay.
So, also das, ich glaube, das sind die größten Risiken. Und es zeigt sich auch relativ bald im Prozess, dass du ein Unternehmen finden musst, was deine Leidenschaften, wo du deine Leidenschaften auslebst. Ich erlebe es immer wieder, dass Menschen sagen, ich brauche einen Job und ich möchte jetzt Unternehmer werden. Das ist auf jeden Fall falsch.
Ne? Ja.
Also Unternehmer aus der Not, das ist nicht. Aber wenn du dann sagst, ey, ich werde Unternehmer, ich bin total begeistert, aber es ist mir vollkommen egal was, Hauptsache ich verdiene Geld. Das ist auch kein gutes Motiv. Wichtig ist, dass dir halt vorher klar ist, in welchem Bereich willst du gehen oder was ist eigentlich das, wo deine Leidenschaft brennt, um dann wieder bei dem Lagerfeuer zu sein, was ich eben sagte. Mit welcher Energie, mit welcher Leidenschaft kann ich mein Feuer des Unternehmens, wo ich Familie, Mitarbeiter dran setze, am Laufen halten?
Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Und das verstehe ich auch, um nochmal die Parallele zum Franchise zu bekommen. Verstehe ich auch bei Franchise nicht. Also wenn Leute sich für ein bestimmtes Franchise-System entscheiden, dass sie das nicht in erster Konsequenz aus der Leidenschaft heraus entscheiden, sondern danach gucken, wo kann ich jetzt am meisten Geld verdienen, ist mir immer völlig suspekt. Aber wie ist das Thema jetzt bei Nachfolgen? Gibt es auch dieses Thema mit diesem Quereinstieg, was ja auch so heiß immer diskutiert wird im Franchise? Übernahmen sind total, also Franchise total gut für Quereinsteiger beispielsweise. Jetzt lassen wir die Finanzierungssicht mal weg, aber ist das bei Übernahmen auch so oder ist es da eher hilfreich, wenn man aus der Branche kommt oder kann man das klar wieder immer individuell?
Also es ist immer hilfreich, wenn du eine Ahnung oder Idee hast von dem, was du dort übernimmst. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich vieles eigentlich das meiste lernen lässt, weil irgendwo haben wir es ja alle dann mal gelernt. Du musst dir halt klar sein, was du willst. Und Quereinsteiger, ja, wenn du nur mal, um bei meinen Unternehmen, die wir eben genannt haben, zu bleiben, wenn du zum Beispiel in die Nachhilfe gehst, haben wir dort viele, viele Menschen erlebt, die sagen, ich komme aus einem ganz anderen Bereich, aber ich finde es einfach schön, Biografien zu verändern. Und wenn das für dich ein treibendes Motiv werden kann und du kaufmännische Themen, vertriebliche Themen drauf hast, dann ist das, glaube ich, schon mal eine gute Voraussetzung. Genauso im Tee. Wenn du sagst, oh, ich atme Tee, ich bin Tee, das ist meine Leidenschaft, Genussthemen sind meine, dann kannst du da arbeiten, aber du wirst niemals fragen dürfen zuerst, ja, wo verdiene ich am meisten Geld? Ich glaube, dann wird es nirgendwo funktionieren.
Ja, aber kommt das bei Kern, also bei deinen Themen da auch häufig vor, dass die Übernehmenden aus einer ganz anderen Branche kommen oder sind es da eher schon die Leute, die auch aus der Branche kommen?
Also es ist natürlich leichter und deswegen geschieht es auch häufiger, dass Menschen aus verwandten Branchen kommen. Aber auch hier ist es ja die Frage, warum sind sie in dieser Branche? Wahrscheinlich, weil da dann die Leidenschaft für das Thema brennt. Also ein Maschinenbauingenieur, der es wirklich liebt, wird wahrscheinlich auch in dem Bereich bleiben, weil er da Expertise hat, weil es ihm Freude macht. Es ist aber durchaus auch möglich, dass wir vollkommen andere Themen haben. Also wenn wir wieder im Genuss sind, wenn wir in Feinkostthemen sind oder in kleineren Unternehmungen, da haben wir durchaus schon eine ganze Menge von Menschen, die auch aus anderen Bereichen dann als sogenannter MBI, Management Buy-in Kandidat, Unternehmen übernehmen, wo sie vorher gar nicht so tief drin waren. Aber vielleicht immer die Leidenschaft für das Thema schon da war.
Da können wir uns drauf einigen. Leidenschaft ist immer wichtig als Unternehmer, Gründer, wenn man etwas neu tut. Und man sollte sich natürlich auch bewahren, die Leidenschaft für das, was man tut. Vielen Dank schon mal bis an diese Stelle. Also ich fand es mega, mega interessant. Ich finde das habe ich auch schon ganz oft gesagt. Ich finde das immer interessant, wenn ich Gäste habe, die ich eigentlich, also klar, wir kennen uns jetzt lange, aber wir kennen uns ja nicht intensiv, wir treffen uns jetzt nicht täglich und tauschen uns aus. Ich finde das immer so spannend, weil ich dann selber hier so viel Neues erfahre, als wenn ich mit Leuten quatschen, die ich in- und auswendig kenne. Ich habe jetzt noch zwei Kategorien. Die eine Kategorie nennt sich Freestyle. Beim Freestyle, kommt aus dem Hip-Hop, hatten wir ja schon mal im Vorgespräch, geht's so ein bisschen drum, ich knall dir einfach ein Wort, einen Halbsatz vor den Latz und du sagst einfach, was dir da spontan so einfällt. Kann lang, kann kurz sein, ist mal spaßig, mal durchaus ernst gemeint. Wir fangen mal ernst gemeint an. Was verstehst du unter unternehmerischer Freiheit?
Oh, Riesenthema. extra Podcast. Haben wir bei Kern auch Bücher zu. Ja, die unternehmerische Freiheit ist, dass du für dich in deinem Maße entscheiden kannst, was du tust, wie viel du tust, mit wem du es tust und warum du es tust. Also das ist die Freiheit. Das heißt, du kannst entscheiden, und das finde ich unglaublich toll, mit wem möchtest du arbeiten und nicht, wie bringe ich meinen Umsatz zusammen? Das ist natürlich eine zweite Frage, aber du hast immer die Freiheit, etwas zu tun oder halt auch nicht zu tun.
Ja, sehr schön. Du bist ja jetzt seit knapp 2 Jahren selbstständig, hast du gesagt. Was würdest du sagen, war bisher deine größte Herausforderung in der Selbstständigkeit jetzt?
Oh, gute Frage. Die größte Herausforderung in meiner Selbstständigkeit mit Kern. Ich denke im Zweifelsfalle auch mal Mandate nicht anzunehmen, auch wenn es gerade liquiditätsmäßig sehr helfen würde, du aber tief in dir drin weißt, hier stimmt was nicht. Es passt menschlich nicht, es passt vielleicht das Geschäftsmodell nicht. Und da habe ich tatsächlich ein paar Dinge abgelehnt und das war echt hart.
Aber richtig wahrscheinlich, ne?
Das werde ich nie wissen.
Ja.
Das werde ich nie wissen. Es hat sich für mich da richtig angefühlt, auch mal zu sagen, nein, dafür stehe ich nicht zur Verfügung.
Ja. Könntest du sagen, was dein größter Fehler bisher war in der Selbstständigkeit? Da kommt übrigens ganz oft so eine Antwort wie, ich habe einen Auftrag angenommen, wo ich schon wusste, es funktioniert irgendwie nicht richtig oder so. Deswegen sagte ich da, das war wahrscheinlich auch genau richtig, es nicht zu tun. Aber gibt es irgendeinen Fehler?
Ja, ich habe durchaus den Fehler gemacht und das war aber ein Lernprozess, mich am Anfang auf wenige Mandate zu konzentrieren und da zu viel Erwartung reinzulegen. Und immer wenn du zu viel willst, kommt das Universum und bringt dir eine Lektion bei.
Ja.
Und da brauchte ich dann tatsächlich Atem und manchmal ist es halt auch einfacher, Dinge dann loszulassen und nicht unbedingt zu wollen, dann funktionieren sie besser, als wenn man verkrampft. War das eine Antwort?
Ja, war eine sehr gute Antwort. Vertrittst du die These, dass man als Unternehmer auch immer ein bisschen Glück braucht?
Ja, klar. Das Glück ist mit den Fleißigen.
Okay. Und wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, ich meine, es ist immer ein bisschen doof, sich so entscheiden zu müssen, aber was ist deiner Meinung nach die wichtigste Eigenschaft, die ein Unternehmer mitbringen muss?
Ich habe da 3 Dinge, die ich für mich mal definiert habe. Das ist Anstand.
Sehr schön.
Leidenschaft. Und Ausdauer.
Ja, top.
Klingt auf Englisch noch besser. Mache ich aber jetzt nicht.
Oh nicht. Wir sind ein International Podcast. Hier mein Produzent, der sagt immer, wir müssen ins Ausland expandieren.
Ich finde dies Perseverance als Ausdauer, ne, das beschreibt es noch besser.
Ja, ich hätte es gar nicht gewusst, was es auf Englisch heißt, aber also das Englische auf Deutsch, wie auch immer.
Englisch-Coach, der hat Perseveranz. Ne, das kann man, und der hat gesagt, betrachte es ihn wie Bond, James Bond, nenn ihn Percy Verance.
Okay. Ja, ich hatte Englisch Leistungskurs, da habe ich es jetzt nicht gelernt, aber ist auch ein paar Jährchen her. Ja. Dann letzte Wort oder Name, Helge Schneider. Ein Stichwort.
Nicht nur alberner Helge, sondern vor allen Dingen auch ein genialer Künstler und Jazzmusiker.
Definitiv. Also wir könnten jetzt Marc auch mit ins Gespräch holen, der verbindet ja auch was mit Helge Schneider. Ich weiß gar nicht, er hat glaube ich kein Mikro. Oh, was verbindest du denn mit Helge Schneider? Da darfst du das droppen?
Also ich habe seinen Flügel gestimmt, lange Zeit. Genau, also ich kenne ihn persönlich. In Mülheim an der Ruhr hatte er sein Häuschen direkt am Wasser. Sehr entspannt.
Sehr gut.
Das war eine Premiere für mich.
Das war Marc. mein Produzent.
Der Produzent.
Wie ich heute gelernt habe. Wer steht eigentlich höher so in der Rangordnung? Executive Producer oder Produzent? Executive wahrscheinlich, ne?
Keine Ahnung.
Ich auch nicht.
Executive klingt auf jeden Fall.
Ja, klingt.
Chief Executive Producer.
Ist Englisch auf jeden Fall.
CEP. Wow.
Dann kommen wir zur letzten Kategorie. Ich bin fasziniert, weil du hast tatsächlich was mitgebracht. Also leider wahrscheinlich kein Geschenk, weil auf das eine schiele ich schon sehr, sehr stark. Nicht, dass ich schiele, man sagt doch, ich schiele da drauf. Und zwar nennt sich die Kategorie Props. Da geht es darum, dass ich dich bitte, dass du einmal ein Buch empfiehlst, was dich irgendwie sehr, was dich inspiriert hat, motiviert hat, und einmal ein Lied oder eine Gruppe, eine Musikrichtung, wie du magst. Wollen wir mit dem Buch anfangen?
Ja, ich habe mir, also bei Hausaufgaben nehme ich sehr ernst, also in diesem Leben.
Habe ich es als Hausaufgabe bezahlt?
Hast du genauso geschrieben. Du hast 2 Aufgaben.
Ich glaube sogar Hausaufgaben. Ich wollte früher Lehrer werden, das hängt vielleicht damit noch.
Genau, in der Schule habe ich das nie gemacht.
Ich auch nicht.
Hausaufgaben. Ja, trotzdem irgendwie, had you to young.
Ja.
So, und ich habe mir hab viel nachgedacht. Also das war eigentlich nicht nur, dass ich Angst hatte hier vor meinem Podcast, weil da bin ich echt nicht so erfahren. Ist es, dass ich mir gedacht habe, welche Bücher sind es eigentlich? Und es gibt natürlich wahnsinnig viele spannende Bücher. Es gibt Bücher zur Nachfolge, die wir auch bei Kern haben. Wir haben, ich habe Bücher, die mich in meiner Jugend wahnsinnig geprägt haben. Aber eins hat mich immer wieder begleitet und das habe ich ganz gerne auch Kollegen geschenkt. Und zwar ist das vom Ottfried Preußler. Das sind die Abenteuer des starken Vanya. Das ist fußend auf dem russischen Märchen. Ich glaube, das darf man trotz allen scheußlichen Dingen, die in der Welt passieren, dennoch sagen. Es geht darum, dass relativ fauler Kerl, da fand ich mich dann wieder, der viel angefangen hat, aber nicht so richtig ernst genommen hat, der traf einen alten Mann und der hat ihm halt gesagt, er würde irgendwann mal Großes erleben. Ja, da habe ich gesagt, nö, glaube ich dir eigentlich nicht. Und er hat das doch geglaubt und dann hat er sich sehr zum Ärger seiner Familie 7 Jahre hinter den Ofen gelegt, hat sich im Jahr von einem Sack Sonnenblumenkerne ernährt, hat einmal im Jahr die Aufgabe gehabt, mit den Füßen zu sehen, ob er das Dach des Hauses heben kann. Und als er nach 7 Jahren es dann konnte, zog er aus. So, jetzt will ich das gar nicht so alles spoilern. Da sind viele geile Geschichten. Er erlebt viele wunderbare Abenteuer, bis er nachher, also Feen, Leute, die an ihn glauben. Also schöne Geschichte. Ich finde es auch wahnsinnig gut geschrieben. Ottfried Preußler ist übrigens der mit dem Hotzenplotz.
Ah, okay, so, den kenne ich.
Und, genau, aber
hab
wie gesagt,
Vinyl,
die Abenteuer des starken Vanya sind nochmal was anderes. Und das ist, am Ende sagt er, und das muss ich hier kurz ablesen, das habe ich mir nämlich rausgeschrieben, als er dann die schöne Zahntochter hat und auch Zar wird und wahrscheinlich auch sehr anständig sich in seiner Verantwortung da findet, sagt er, ich bin doch nur ein einfacher Bauernbursch. Wer kann wissen, ob ich zum Zar tauge? So, und der hat er den alten Zaren am Ende gefragt. Und der sagte, das Herz ist das, was den Zaren ausmacht. Und das ist insgesamt eine wahnsinnige Geschichte. Ich finde für Kinder irre wertvoll, für Erwachsene wahnsinnig wertvoll. Und ich finde, das macht auch irre viel Mut. Also von daher...
Ja, dafür, das, dass du nicht spoilern wolltest, hast du jetzt schon
nein,
viel getroppt.
Nein, es sind Monster, Ritter, Hexen. Frauengeschichten.
Hex.
Also es ist viel drin. Also Ottfried Preußler, die Abenteuer des starken Vanya. Kann ich
sehr
nur
schön
empfehlen.
Dann ein Musiktitel oder was kommt? Ist es ein Musiktitel oder kommt eine ganze Gruppe? Oder?
Ich habe, es ist eigentlich ein Pianist. Vielleicht zum Hintergrund. Ich habe eins meiner wesentlichen Motive, mich selbstständig zu machen, war auch ein bisschen was zurückzugeben. Und ich habe vor Jahren erst mich angefangen, mit Jazz auseinanderzusetzen. Und Jazz ist unglaublich vielfältig und bunt. Da gibt es viele Dinge, die ich nicht verstehe, vielleicht weil ich nicht das Verständnis habe. Aber es gibt wunderbare Geschichten. Und ich habe dieses Jahr jemanden erleben dürfen, den ich vorher schon mal gehört habe, im Rahmen des Bonner Jazzfests, in Klammern, wo ich ein kleiner Sponsor sein darf, bin ich wahnsinnig stolz. Und das war eins meiner großen Motive zu sagen, ich bin selbstständig und ich möchte da auch was zurückgeben. Wir haben dort normalerweise Doppelkonzerte, ne, wo sich so ein paar alte Hasen mit ein paar Jüngeren dann immer so abwechseln und aufgrund der alten Hasen auch die Jungen gehört werden. Brett Mehldau ist das erste Mal seit Jahren, der als Einzelkonzert stattgefunden hat. Und ich habe mitgebracht von ihm seine neueste Vinyl, seine Platte, wie man so schön sagt. Da spielt er die Beatles. Und ich bin jetzt kein ausgesprochener Beatles-Fan, trotzdem ich anerkenne, dass sie Wahnsinniges für diese Musikwelt geschaffen haben. Aber das interpretiert Brett Mehldau. Und dadurch habe ich nochmal zum Beatles gefunden. Vielleicht 2 Worte zu ihm. Brett Mehldau hat ein gutes Alter, Baujahr 1970. Und der Mann wurde zwischen 1998 und 2020 10-mal für einen Grammy nominiert. 2020 hat er dann die Auszeichnung bekommen in der Kategorie Bestes Jazz-Instrumentalalbum. Und das, was er halt macht, er spielt neben klassischen Themen, die er für den Jazz rausnimmt, spielt er zum Beispiel auch mal klassisch Jazz-ferne Musik. Also der spielt von Radiohead, eine Alternative Band, die ihr vielleicht kennt, spielt da was von Nick Drake oder jetzt auch von den Beatles. Und das ist so eine Geschichte bei Brett Mehldau. Aufgelegt auf der Platte kann ich persönlich, also es ist unfassbar, bin ich vollkommen weg. Ist besser als Meditation und mit Sicherheit einer der größten Künstler, die ich habe kennenlernen können in diesem Jahr, die mich sehr begeistert. Ja. Und da gibt es kein Lied, was ich nicht empfehlen kann.
Cool. Aber du musst dich auf ein Lied festlegen tatsächlich, weil wir müssen es in die Playlist, also ich muss es dann in die Playlist packen. Es gibt nämlich auf Spotify eine Playlist namens Unternehmer Jam Session. Ich muss ein bisschen Zeit überbrücken, bis du hier ein Lied gefunden hast. Und ihr könnt mir, hier liegt ein Buch und hier liegt eine Vinyl. Und ihr könnt jetzt mal raten, worauf ich schiele. Ich verrate es nicht.
Es sind eigentlich alle gut, aber auf die Playlist nimmst du dann, nimmst du I am the Walrus.
Was? The Walrus?
Ich bin das Walrus.
Ich bin das Walrus. Ja,
das passt. Haben die Beatles gespielt.
Nice. Ich bin auch nicht so der Beatles-Fan tatsächlich, aber ich finde es auch immer total grandios, weil ich höre auch tatsächlich viel Jazz, Funk und so weiter. Wenn diese Genres dann, weiß nicht, Pop, Hip-Hop oder wie auch immer neu interpretieren. Und ich bin riesen, Pianist hast du gesagt, ist ja, ne?
Ich bin
riesen Jamie Cullum-Fan. Ja. Und der macht das ja auch, dass der immer total, also er hatte relativ viel Hip-Hop-Einflüsse und so auch immer. Ich habe den auch schon zweimal live gesehen und wirklich grandios. Aber Helge, den bekommst du nicht mehr nach Bonn oder was, habe ich vorhin gehört?
Nee, hat er gesagt.
Er kommt nicht mehr.
Helge haben wir mal gesehen auf der Museumsmeile. Das war deutlich vor Corona, hat ein Konzert gemacht und seine neue Band vorstellen wollen. Hat grandios gespielt und vorne stand eine Reihe, die immer so ein Alberner Helge, spiel das...
Alte
Reinhold-Helge-Spiel.
Ja,
und irgendwann hat er gesagt, ihr geht mir auf den Wecker. Ich komme nie wieder nach Bonn. Und hat dann auch relativ schnell das Konzert beendet. Und er war jetzt, ich habe ihn wieder gesehen, auf dem Kunstrasen in Bonn.
Da war er, also er kommt
tatsächlich. Ja, wieder, aber hat ein paar Jahre gedauert.
Ja.
Und ich bin froh.
Die Diva. Ja, sehr, sehr schöne Empfehlung. Mega cooles Gespräch. Danke dir, dass du den Weg auf dich genommen hast.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch. Wir sind draußen. Mic drop, kann man ja in dem Kontext hier sagen. Albern. Tschüss.
Alberner Helge.
Ich bin mir sicher, ihr konntet euch den einen oder anderen Impuls aus dem Real Talk mit Alexander herausziehen. Wenn ihr drüber nachdenkt, ein Unternehmen zu übernehmen oder euer eigenes Unternehmen abzugeben, tretet gerne in Kontakt mit Alexander. Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Ich halte das Auto für heute kurz. Ich bin draußen wie Polarlichter. Mögen eure Wünsche in Erfüllung gehen. Checkt den gleichnamigen Song von Motrip. Dann vergeht die Zeit wie im Fluge. Bis nächsten Freitag, wenn es wieder heißt Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session. Bis dahin, kommt gut durch die Zeit und ein nice, geiles Leben. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast, und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.